Da haben wir wieder eine gute Folge zusammenbekommen. Ich finde, die Leute können sich hier schon drauf freuen, oder Markus?
Ja, und wehe nicht. Also da ist ja mal richtig was drin. Ja, also schockierende Nachrichten zum Datenschutz zum Beispiel.
Bisschen AI, bisschen mehr AI und Scans und alles drumherum. Genau. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß, bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Wieder mit mir und...
Und mir auch.
Ja, hallo, und hallo Michael. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich habe vorhin noch einen Kommentar gelesen vom Tom. Und dann hast du mich schon aufgeweckt, damit wir starten können.
Passt schon. Nee, so haben wir es auch noch nicht reingeschafft in die Sendung.
Aber im Trailer hört man ja schon unseren Namen. Von daher passt das ja.
Genau.
Gut. Wir starten mit dem Housekeeping.
Ja, machen wir. Du hast gerade noch einen Kommentar vom Tom gelesen.
Ja, genau, dass er auch, auch Shopify nicht mag. Genau, habe ich so kurz über den Mund rüber gelinst und wie so viele Shopify und also schon Shopify, aber halt nicht zusammen mit Google Tag Manager und GA4 und so. Ich glaube, das ist das Ding und
genau.
Echt nervig, sagt er. Kann ich verstehen, darum habe ich mich da mal gegen geweigert. Weil das schon keinen Spaß bringt.
Ja, dann hatten wir noch einen Kommentar von Claudia. Da ging es um das Thema Clarity und nutzt jetzt auch mehr als nur die Recordings. Also hat es sich gelohnt, die Folge aufzunehmen.
Und das war ein Tipp, den sie da reingeschrieben hat, Markus. Das war ein Tipp.
Ja, aber der Tipp, dass man eben sich um das Masking, also ihr selber kümmern kann. Ne?
Zusätzlich.
Ja.
Also wir hatten ja gesagt, man kann entweder einschalten oder ausschalten, glaube ich, wenn wir uns richtig erinnern. Und Sieg
anscheinend war... Du kannst auch Custom, genau so.
Ja, aber zusätzlich zum Eingeschalteten dann noch erweitern mit dem Custom, mit dem, was sie da hat.
Ja, okay.
Mit den Datenattributen, schätze ich.
Ja, dann habe ich es jetzt verstanden.
Aber ich habe es noch nicht benutzt, von daher war es nur meine These aus dem, was sie da geschrieben hat und aus dem, was du gesagt hast.
Ja, ich war etwas verwirrt wegen Unmasking. Habe gedacht, das wäre einfach nur ein Schreibfehler. Aber, gut, alles klar. Muss ich mir das auch nochmal angucken. Dann waren das die Kommentare. Wie immer, danke für jeden Kommentar. Und dann, weil wir das letztes Mal auch im Housekeeping hatten, habe ich jetzt im Housekeeping gelassen. Es gab bei den zahlreichen Extensions, also dem Tracking-Editor, über den wir noch reden werden, und beim GTM und CMP-Helper gab es ein Update. Und es gab auch beim Tracking-Editor gab es auch ein Update. Und zwar dank dem lieben Joachim Nickel. Der hat sich nämlich ein eigenes Tool gebaut. Das heißt, jetzt habe ich es wieder vergessen, verdammt, Exetex oder sowas. Exetex, genau. Und das macht auch sowas wie ein Audit von der Website. Nicht nur, aber auch Consent zum Beispiel. Und deswegen, weil er irgendwie Millionen von Websites gecrawlt hat, ist er halt auf ganz viele von diesen Tools gestoßen und hatte da auch eine Datenbank, wo dann eben Consent-Tools drin standen. Und dann bin ich ihm jetzt schon mehrfach zuletzt irgendwo auf der Campix auf die Pelle gerückt und habe gesagt, mach mir doch mal einen Export aus deiner Datenbank und dann kann ich das mit meinen Tools abgleichen. Und so ist da reichlich was dazugekommen. Also bei jedem Tool mehr oder weniger so um die 50 CMPs, die es vorher nicht kannte. Da also nochmal schönen Dank an Joachim. Und wer den Tracking-Auditor einsetzen sollte und oder den GTM- und CMP-Helper, dem ist das Update ans Herz gelegt. Bei den Extensions geht das ja mehr oder weniger automatisch. Beim Tracking-Auditor logischerweise nicht. Es ist ja ein Skill, ein Repo. Alles klar. So, dann der letzte Punkt im Housekeeping, Michael.
Ja, wir sind nominiert bei den Analytics Pioneers für den Award und da könnt ihr für uns abstimmen unter /ap-award-2026-evaluation.
Ja, aber wir haben den Link auch, damit ihr den nicht abschreiben müsst, haben wir den auch in die Shownotes gepackt. Wir würden uns freuen über eure Stimme für den Podcast. Man weiß ja nie, ob man nicht doch nochmal einen Preis mitnehmen kann. Ich bin zwar auch in der Kategorie Blog nominiert, aber bei den ganzen anderen Beiträgen sehe ich da keine Chance. Aber hier, wenn ihr uns den Gefallen tut, könnt ihr doch mal für uns abstimmen. Das wäre ganz nett.
Jut. Ich habe gar nicht gesehen, wer mit in unserer Kategorie ist.
Ich schon, aber hab's wieder vergessen. Ich hatte letztens noch mal durchgeguckt. So, ich glaube, die besten Chancen hast du, wenn du für den Social Feed nominiert wurdest. Da sind, glaube ich, die wenigsten Einträge. Videos okay. gab es auch nicht so furchtbar viele. Podcasts war aber schaubar, war, glaube ich, das zweitmeiste und natürlich jede Menge Blogposts.
So viele Podcasts gibt, wusste ich gar nicht. Aber jetzt ja, zu unserem Thema.
Ja, jetzt ja? zu unserem Thema.
Ja. Okay, und dann kommen wir jetzt zum Check-in.
So ist es.
Da, 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 da.
So, und ich habe einfach mal als erstes, nicht, weil es das Wichtigste ist, da reingeschrieben, wir haben ja jetzt die Filter im Google Tag Manager, ausschließlich für Tags, nicht für Variablen oder sonst was, aber für Filter, wo man dann nach Tag-Typen filtern kann. Ist das praktisch, Michael?
Ich weiß nicht, warum man das tun sollte.
Also ich kenne nur einen einzigen Anwendungsfall, wo das irgendwie nützlich wäre, wenn ihr jetzt nach einem Typenfilter statt irgendwie über die Suche. Also ich bin es gewohnt, wenn ich eine lange Liste habe mit 300 Tags drin und ich will jetzt nur die für LinkedIn sehen, dann sind die ordentlich benannt und dann suche ich in der Suche einfach nach LinkedIn und sehe nicht nur noch die. So, wenn man da jetzt aber reingeht, was bearbeitet und wieder rauskommt, dann ist der Suchbegriff weg und die ganze Liste ist wieder da. Da ist der einzige Platz, wo ich mir vorstellen kann, dass der Filter nützlich sein könnte, weil der wäre dann zumindest permanent, solange man sich nur innerhalb der Tags bewegt. Verlässt du die Tags, kommst wieder zurück, ist der Filter wieder fort. Wie blöd ist denn das? Also ich hätte ja. von diesem Filter jetzt erwartet, dass er wenigstens so lange permanent bleibt, bis ich ihn selber wieder zurücksetze oder weiß ich nicht, die Seite neu lade oder was weiß ich, aber das ist doch Quatsch. Ja,
ja, benutzt du also genauso oft wie die Ordner.
Genau, benutze ich genauso oft wie die Ordner. Ja, Ordner habe ich heute noch genutzt, ne? Also nichts gegen Ordner.
Für kann weg oder wofür?
Genau, für einen, also ich habe einen Ordner angelegt, Altlasten, um einen Überblick Archiv. Zu behalten. So. Und dann habe ich das Ding nochmal exportiert, um den ganzen Kram zu haben und dann habe ich die ganzen Dinger gelöscht.
Ja.
Ja. Aber ansonsten habe ich auch ziemlich wenig Nutzen aus Ordner. Dann
Update bei Metapixel ist das nächste Thema.
Genau, die automatisch detaillierten Seiten- und Produktinformationen, die über das Metapixel einbezogen werden können jetzt in die Werbung. Also das Metapixel sammelt ja sowieso schon jede Menge Informationen ein und da sind auch sowieso jetzt schon detaillierte Seiten- und Produktinformationen drin. Die Frage ist, ob man das haben will. Man kann es im Events Manager offenbar ausschalten. Aber wenn man sich jetzt so anguckt, was Metapixel sich so alles mitnimmt, ich habe mir ja im Zuge des Tracking-Editors dazu später mehr ja viel auf die Finger geschaut in letzter Zeit und das ist schon wirklich krass, was da alles rausgeht.
Ja, aber da sparen die sich Crawling.
Ja,
wenn
ja.
Wenn du es mitschickst, sparen sie Crawling.
Ja, aber das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, habe ich irgendwie mitgekriegt, das sollte man im Zusammenhang vielleicht erwähnen. Wenn Meta meint, irgendwelche Gutscheincodes oder Aktionen gefunden zu haben auf deiner Seite, auch fälschlicherweise, dann werden die ausgespielt in deiner Werbung. Und dann wirbst du mit 20% Rabatt auf alles außer Tiernahrung. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also insofern...
Selbst wenn es stimmt, ist ja schlimm genug. Du weißt ja...
ja. Ja. So, also das ist aber auch was man offensichtlich ausschalten kann. Also bei Meta geht einiges irgendwie schräg. Ja. So, die nächste Mail, die bei mir reingelaufen ist, war von Bing, also von Microsoft Ads. Und da ging es darum, dass es demnächst ein Update gibt. Das heißt, es werden jetzt, also wenn man UTM-Parameter dranhängen lässt, dann werden Kampagnen jetzt ähnlicher wie Google-Kampagnen getaggt. Das heißt, wir werden jetzt sowas wie Cross-Network auch von Microsoft Ads sehen. Es gibt also jetzt zumindest auch Microsoft Ads Traffic, der dann nicht unbedingt in Paid Search oder sowas landet, sondern möglicherweise auch in Cross-Network, wenn du da irgendwelche AI-Max oder wie auch immer die da gerade heißen, Kampagnen fährst. Sollte man ja. vielleicht auch wissen. Ne? Wenn man jetzt ja. sagt, so, warum ist mein Bing-Traffic irgendwie, also warum ist mein Anteil irgendwie in Paid Search runtergegangen und warum ist es in Cross-Network hochgegangen oder warum habe ich überhaupt Cross-Network, dann kann es nicht nur an deinem Google-Ads liegen, sondern künftig auch an Bing-Ads. Es ist aber noch nicht umgesetzt, die hatten es nur angekündigt. Ich habe da kein Datum gelesen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, und ist das nicht eine Sache auf Google Analytics-Seite?
Das ist eine Sache auf Google Analytics-Seite, aber die UTM-Parameter werden ja vom Microsoft Ads-Interface erzeugt.
Ich meine, da gibt es keinen für...
Doch, doch.
Da darfst du nicht dran, meine ich. Also, okay, kann sein, glaube ich. Aber ja.
Ja. Ne? So, du hast ja das klassische Auto-Tagging nicht, aber du kannst automatisch deine URLs erweitern lassen mit UTM-Parametern.
Ja, und, ja, aber halt Cross-Network, meine ich, war immer was im System steckt und du nicht drankommst.
Nee, aber die müssen das dann ja irgendwie dynamisch machen, ne? Weil das Cross-Network liegt ja nicht nur am Kampagnentyp, sondern eben auch, welcher Teil deiner Kampagne da jetzt gerade drauf reagiert hat, ob es jetzt auf YouTube ausgespielt wurde oder was auch immer. Ne? Aber die machen das dann halt auch irgendwie. Wie kann uns ja dann auch Wumpe sein? Nur in Analytics wird das dann logischerweise Spuren haben. Ja. Apropos Spuren. Die meisten von uns haben wahrscheinlich am 16.06. nochmal eine Mail bekommen, dass die uns am 13.04. schon mal angekündigten Steuerelemente für Browser-Requests beim Einsatz von Server-Side Google Tag Manager dann jetzt doch irgendwann kommen. Aber auch diese Mail hatte wieder kein Datum drin. Ich habe mich jetzt gefragt, wozu war das gut? Also man hat uns im April gesagt, das kommt jetzt demnächst und ihr kriegt mehr Infos. Und dann kommen dann irgendwie 2 Monate später noch eine Mail, wo eigentlich genau das Gleiche drin steht, aber nicht mehr
ja, Infos. Ja, das war ein Backup-Server und die haben sie wieder hochgefahren und die letzte Kampagne ist nochmal rausgegangen. Kennst du doch, oder nicht?
Ja, nee, das war ja schon, es waren ja nicht zweimal die gleiche Mail. Also es war nur inhaltlich dummerweise nicht mehr. Also wir erwarten immer noch die von uns auch in irgendeinem Check-in schon mal angesprochenen Steuerelemente, damit man da nicht mehr irgendwas direkt vom Browser aus an Google raussenden muss, wo man doch sich extra die Mühe gemacht hat, einen Server halt Google Tag Manager dazwischen zu quetschen. Ja.
Ja, du kriegst viel Post scheinbar.
Ich krieg viel Post, das nächste aus dem Postfach. Ja. E-Tracker und Just Relayed, wer auch immer das ist, werden jetzt irgendwie eins und wir sind eingeladen. Keine Ahnung. Also da kam eine E-Mail, was das jetzt dann am Ende des Tages bedeutet und ob E-Tracker demnächst anders heißt oder nicht, das wird sich dann zeigen. Alles, was jetzt versprochen wird, ist ja sowieso nur so belastbar wie die E-Mail, auf der es geschrieben wurde. Also wenn Dinge zusammenwachsen, weiß man ja erstens nie so richtig, wer wächst gegen wen und wessen Logo wird immer kleiner und verschwindet nachher. Wir werden sehen.
Ja, doch, ich habe mal kurz gegoogelt, Just Relayed übernimmt E-Tracker.
Ja. Also nicht, aber also, es soll ja sich ja nichts ändern. Da steht ja jetzt nicht morgen jetzt Just Relayed auf dem E-Tracker-Produkt drauf. Das ist das, was ich meine. Okay, mal gucken, ob das jetzt erstmal so ein E-Tracker bei Just Relayed wird, dann wird das E-Tracker immer kleiner und irgendwann steht da bloß noch Just Relayed Analytics. Das gilt es jetzt zu beobachten. Aber mehr Folgen sehe ich jetzt erstmal noch nicht unmittelbar.
Ja, okay. Dann habe ich noch einen Service-Post.
Ja.
Dass derjenige oder diejenigen, die ihr Server-Side Google Tag Manager gerne selber hosten, dass das aktualisiert wurde vor ein wenigen Tagen, dass man darauf achten sollte und nicht einfach nur so laufen lassen, sondern nicht einfach hochfahren und einfach hoffen, glaube ich.
Das heißt, nochmal das Update-Skript mit unveränderten Einstellungen laufen lassen und fertig, oder?
Nee, es ist in dieser Docker, glaube ich, machen die. Das ist aber dieser ganze Container-Zeug sitzt, glaube ich. Also, das, wenn du es selber machst, meine ich hauptsächlich. Oder, ach nee, stimmt auch, ist auch dabei, stimmt. Ja, ja. Updates laufen lassen. Und natürlich, wenn man es selber hat, dann auch mal nochmal den ganzen Kram laufen lassen.
Genau. Stimmt. Also, wenn du selber den Container irgendwo reingeklemmt hast, dann musst du den aktualisieren. Aber ansonsten, wenn das Ding auf der Google Cloud Plattform läuft, ist das ja eigentlich relativ simpel.
Skript aufrufen, wie du sagst.
Genau. Ja, ne? So. Dann ist
ja, doch. Und dann wollte ich dich fragen, ob du schon das Visual Tagging in Google Ads hast. Da, wo man so zusammenklicken kann, die Conversions.
Nee, ich dachte, das wäre der Käse, der jetzt da im Tag Manager ist.
Ja, und ich habe geguckt, wie weit die sind und da stand dann drunter erstmal als Beta in Google Ads.
Ja, das heißt, in Google Ads müsste es auch sowas geben?
Ja, wird als gerade, glaube ich, rausgerollt. Noch nicht richtig, aber für einige User, glaube ich, schon. Und da habe ich
hat sich entweder gut gesehen. Von mir versteckt oder es ist noch nirgendwo drin, aber ich weiß jetzt nicht, jetzt kriegen wir das gleiche schlechte Ding nochmal woanders, auch nochmal in Google Ads. Okay.
Ich weiß gar nicht, wie viele das bei Meta nutzen, da gibt es das ja schon lange.
Visuelles Tagging?
Ja.
Ja? Okay.
Aber ich habe schon vorher mal gesagt, ich habe Angst vorgehabt, weil dann immer alle irgendwas zusammenbasteln, was nicht funktioniert. Ja.
Weiß ich nichts zu. War es nicht Meta, die irgendwann, boah, wie hieß denn dieses Produkt, wo es auch hieß, wir senden jetzt einfach erstmal alles und dann kannst du aus allen Events und allen Forts kannst du dann nachher über Klassen und sonst was dir was zusammenbauen. Komme ich nicht mehr drauf. Die sind, glaube ich, gekauft worden von Meta. Vielleicht ist da dieses Ding hergekommen.
Ja, aber ich werde dich jetzt nochmal dran erinnern an.
Ja.
Ich habe es jetzt auch in den Show Notes drin. Da hast du einen Link, wo es unten drin steht, Google Ads. Oh, scrollt werden soll ein wenig. So, und damit sind wir schon mit unserem Check-in durch, ne?
Genau. Ab in die KI-Ecke.
Ja, in die AI-Corner, wie wir auf Englisch sagen.
Ja.
So, wie gefällt dir dein Klo gerade?
Durchwachsen, muss ich sagen. Also, ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass mein Cloud einfach immer blöder geworden ist. Also Dinge, die, wo ich weiß, die stehen halt die müssen in Memory sein und die stehen irgendwie in der Cloud MD oder Agents MD oder sonstige Geschichten. Und das hat hier schon 100 Mal geklappt. Das läuft dann irgendwann plötzlich nicht mehr. Das gipfelte dann darin, dass der wirklich für jeden Furz erstmal einen Agent losgeschickt hat über meine ganze Platte, um irgendwas zu suchen, statt mal danach zu fragen und so.
Kenn ich.
Und das ist aber jetzt tatsächlich seit Opus 5 nicht mehr das große Problem. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die ja ihr System Prompt da auch deutlich eingedampft haben und dass da auch sowas drinsteht wie Agents nur noch verwenden, wenn du dazu aufgefordert wirst. Das heißt, der Agent-Einsatz ist jetzt von viel zu viel auf wahrscheinlich zu wenig runtergefahren. Aber das, diese Blödheit ist so ein bisschen verschwunden. Also ich muss jetzt nicht mehr über jeden Mist diskutieren. Es war bevor die, also bei 4.8 war es wirklich noch echt gruselig und es wurde immer schlimmer, hatte ich so den Eindruck. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Aber Fable habe ich ja komplett ausgelassen, also muss ich sagen.
Okay.
Ich habe Fable, obwohl es ja immer wieder verlängert wurde und keine Ahnung, was das für ein komischer Marketing-Stunt gewesen
ist. Ist immer noch verlängert. Es ist ja nicht ausgeschaltet jetzt, sondern die Max-User haben es ja weiterhin einfach genauso wie... Also.
Ja, aber ich habe es tatsächlich genau 0 Mal benutzt, also habe ich dazu keine Meinung.
Ja,
aber ich bin froh, dass Claude so ein bisschen wieder auf den Pfad der Tugend zurückgefunden hat, weil es hatte in letzter Zeit, also auch so Kleinigkeiten haben keinen großen Spaß mehr gemacht. Der Vorteil war, bei einigen Sachen bin ich tatsächlich direkt hingegangen und habe selber gemacht. Ich wusste, das geht jetzt so schneller.
Ja.
Ist ja vielleicht auch ein guter Trend.
Ja, also ich fand ihn einfach ziemlich frech. Also Opus 5. Und ich will übrigens, damit ich nichts vergessen, Regeln oder QMDs oder Agents MD funktioniert bei mir nicht wirklich. Ich nutze inzwischen für alles mögliche Skills und dann halt mit dem gesamten Prozess mit Ewalds anlegen und so und optimieren auf den Aufruf und so, dann wissen die nicht genau, was sie tun müssen. Obwohl sie sich manchmal noch wehren, wenn sie Sachen nutzen sollen, die sie nicht mögen und sagen, die sind falsch, die funktionieren nicht, ist nicht aktuell genug, bla bla. Oder hast du das auch, dass sie immer deine Secrets suchen, also wenn die irgendein Programm starten sollen, ist ja irgendein MCP oder so, dann suchen die erstmal die Credentials dafür überall und grappen die überall und so, oh, jetzt habe ich sie im Stream drin aus Versehen, wir müssen jetzt rotieren.
Nee, das ist mir noch gar nicht passiert. Ich benutze auch so gut wie keine MCPs. Vielleicht ist das ein Vorteil.
Ja.
So, du wolltest was zu OpenClaw sagen. Ich habe es ja schon völlig vergessen, das Ding.
Ja, ich habe es auch total vergessen. Und dann bin ich da die Tage drüber gestolpert und dann war ich auf dem Ökosystem und da haben die richtig lustige Sachen. Und zwar haben die da ihre Tools, die sie selber nutzen zum Programmieren. Zum Beispiel so ein PR-Reviewer oder, was ich spannend finde, so ein kleines Ding, mit dem sie das du aktualisieren kannst. Und dann kannst du deine Issues und deine PRs clustern nach Themen, kannst dann suchen, also nicht du, sondern auch die Agents dann. Und dann hast du sozusagen lokal auf der Platte, musst nicht ständig einen Request losjagen. Ich muss den Link in die Shownotes packen. Also
ja gut, ab einem gewissen Volumen kann das wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll sein und Token sparen. Könnte man sich denken.
Und da haben die halt mehrere verschiedene Sachen. Also einmal zum Programmieren haben die so ein paar Sachen oder auch eine Sandbox hochfahren mit Codex dann und nicht mit Cloud Code oder geschärten für große Systeme einen geschärten GitHub-Zugang, damit die Token, die Regeln von den einzelnen Leuten nicht so schnell leer werden und so. Also echt lustige Sachen beim Ecosystem. Und dann auch so ein paar kleinere dann Zugriffe für die Agents, damit die besser arbeiten können. Zum Beispiel, für dich gibt es da doch, was hatte ich ja gefunden, den Discord-Crawler.
Ja, das ist ja super.
Der macht das dann in ein eigenes Archiv rein, damit man das schneller suchen kann und so, und das synkt das und so, und dann finde ich Sachen schneller. Nur.
Könnten wir ja demnächst ja aus Reddit und Co. könnte man ja Discord dann noch mit reinnehmen.
Ja. Achso, stimmt, du warst ja Reddit bei dir, ist immer Reddit, haben die doch auch. Ja. Ich weiß gar nicht.
Ja, aber das ist doch gelöst, so.
So, Notion haben die nämlich, Telegram, WhatsApp, Slack, Reddit, da dürfen die nicht rein, ne? Reddit dürfen glaube ich nicht rein. Naja, auf jeden Fall haben die sehr lustige Sachen da in ihrer im Ecosystem und nicht im Normalen. Das fand ich ganz spannend. Ja, dann war es auch schon dazu, zum OpenClaw und deren Tools. Und dann kommen wir auch schon zu den Telemetriedaten, die ja bei Cloud Code, die waren glaube ich zwischendurch mal raus und die sind jetzt aber wieder drin. Man kann die einfach aktivieren über die Settings und dann kann man die entweder auf die Festplatte schreiben oder an so einen Telemetriedaten-Server schicken. Ich glaube, Telemetrie ist das neue Wort für Analytics, oder? Inzwischen auch andere Systeme schicken ihre Telemetriedaten irgendwo hin, Markus?
Ja, gut. Also Telemetrie gab es ja auch schon immer.
Ja, aber das sind ja auch, glaube ich, ist das nicht auch Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall kannst du deinen gesamten Cloud-Code-Kram oder so dann direkt dahin schicken und da direkt auswerten in deinem Server.
Du kriegst dann also einen Event-Stream mit Dingen, die da gerade irgendwie und bla.
Mhm. Mhm. Ist spannend, weil ich habe so ein paar autonome hier Agents. Mhm. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie die da in ihrer Sandbox nach dem Ausweg suchen, nach irgendwelchen Credentials, nach irgendwelchen Token, irgendwelchen GitHub-Token, um da rauszukommen. Ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich dann bei OpenAI der eine ausgebrochen war, von das Anthropic, der ausgebrochen war und der irgendwo rumlief und so. Kann ich mir gut vorstellen, weil die sind sehr aggressiv. Open und mit den Telemetriedaten kann man halt überall mit reinkommen und gucken, welche Skills sie benutzen, welche Agents sie starten, ob sie es geändert hat mit Opus und so weiter. Von daher ist das eigentlich sehr lustig, was man machen kann.
Jo. Muss ich auch mal spielen, glaube ich.
Also ist super spannend, ist also gerade, finde ich. Also weil du dann siehst, wie lange was dauert, also ist, finde ich, wieder anders praktisch. Und dann kriegst du ja viel E-Mails, haben wir gerade festgestellt, viel so Nachrichten, so wichtige Nachrichten. Kriegst du auch von GitHub den Newsletter?
Nein.
Okay, weil ich habe mir ein paar Mal gestorben, dann kam da so, ja, und hier jetzt, wie man am besten mit Agents programmiert und so und die Pipeline macht und hier von Planen über Ausführen, über Review und so. Und dann fängt der Typ irgendwie an und sagt, ja, und mein Harness ist GitHub Copilot. Und mir ist auch eine Definition von Harness in Bezug auf Agents. Ich dachte nicht, dass es einfach nur sozusagen ein Tool ist, aber die bezeichnen das scheinbar als Harness, die GitHub Copiloten.
Ja, da habe ich keine Meinung zu, weil ich den GitHub Copilot ja überhaupt nicht nutze, aber du ja schon.
Nee, ich auch nicht mehr, ich schon seit lang nicht mehr. Aber, aber dieser Begriff Harness ist ja eher, dass du komplett das gesamte Setup, was du für deine Agents baust oder wie du sie in den Zaum hältst und das tun, was du machst.
Ja.
Und dann sag einfach,
aber GitHub bietet ja im Prinzip in der eigenen Plattform mehr oder weniger sowas. Ne? Also da werden Agents gezielt eingesetzt, um bestimmte Dinge zu tun. Da gibt's dann ja den PR-Agent und diesen und jenen. Und du kannst das Ganze steuern und managen und orchestrieren über irgendeinen Menüpunkt in GitHub, den ich noch nie benutzt habe. Also ist das ja per Definition schon irgendwie ein Harness. Es ist jetzt nicht...
Ja, an dich nicht, aber ja, kann man sagen, ja. Ich fand es nur sehr bemerkenswert, war so der Einzige, wo ich da... Ja. Und ja, die kann man irgendwo anklicken, dass sie eine PR-Review machen oder so, glaube ich, und so. Ja. Habe ich früher mal gemacht. Aber schon lange nicht mehr, Markus. Schon lange. Ich war ganz am Anfang dabei beim GitHub-Copiloten, als die finale Quatsch gemacht haben, die Agents.
Ja, ich habe gedacht, das wäre immer noch irgendwie Teil deines Stacks oder
wie auch immer. Nee, wenn würde ich mal Codex ausprobieren, die haben noch gar nicht so ausprobiert. Also den habe ich sehr, sehr wenig ausprobiert. Nur immer noch Claude noch. So, und dann kommen wir jetzt in die Reddit-Ecke, oder?
Ja, und da ist diesmal, also wir haben eine ganze Menge Fundstücke und dann habe ich, nachdem ich das dedupliziert und ausgemistet habe, war in dem Reddit-Ding gar nicht mehr so viel drin. Was ich halt gefunden hatte, war so ein Tool, mal wieder ein Tool, mit dem man Websites scannen kann. Und ich will das jetzt hier gar nicht besonders an den Pranger stellen. Es ist halt auch so ein Real-Time-Website-Privacy-Inspektor. Da kannst du jetzt mal deine Website reinhauen und sagen, von welcher Location aus das Ganze irgendwie gescannt werden soll. Es ist halt nur, meistens finde ich diese Ergebnisse sehr intransparent und es ist dieses Unknown-Unknown, was mir Sorgen macht. Also bloß weil etwas in dem Test nicht auffällt, heißt es nicht, dass es nicht problematisch sein kann, sondern das heißt wahrscheinlich eher, dass der Test es überhaupt nicht gecheckt hat. Oder er hat es gecheckt, aber hat Sonderfälle nicht berücksichtigt oder sonst was. Also ich finde in diesem ganzen Bereich, wer lädt was wann und wann da was überhaupt und unter welchen Bedingungen und dann haben wir diese ganzen Tag-Gateways dazwischen und Custom-Loader und es wird einfach immer schwieriger, so automatisiert so ein Urteil zu fällen.
Mhm.
Ja, also ich traue ja selber meinem eigenen Tool nicht, ja, sondern nehme das ja wirklich nur als Basis und gucke ja trotzdem immer noch mal selber nach, was da so passiert und was nicht. Insofern
weil es auch im User hängt, oftmals.
Ja, deswegen wollte ich mal nochmal versuchen, eine Welle an Kommentaren auszulösen, indem ich hier nochmal in die Runde frage, wie steht ihr denn generell zu solchen Tools? Vertraut ihr denen? Nutzt ihr die? Gerade heute hatte ich wieder eine erfrischende Diskussion über einen Agent-Readiness-Check von Cloudflare und ob man das jetzt alles dann umsetzen muss oder nicht, was da nicht grün ist. Also wie sieht denn das bei euch aus? Sind diese Tools für euch wirklich eine zuverlässige Quelle? Benutzt ihr die nur so als dritte Meinung oder vertraut ihr denen sowieso generell nicht? Das würde mich schon mal interessieren, wie da so das
Meinungsbild ist. In welchem Bereich denn?
Im Bereich Website-Check, egal was, fast. Also ob es jetzt...
Okay.
Mobilfähigkeit ist, okay, das checkt heute keiner mehr. Aber sowas hier wie Privacy oder stimmt das mit dem Consent? Ist die Seite CO2-neutral oder freundlich oder sonst irgendwas? Alle diese Sachen, die so gecheckt werden, selbst dieses neue AI-Gedönsrad, was Google da jetzt in Lighthouse eingebaut hat, ist ja auch immer einfach nur irgendwie so ein Check und dann hast du da was oder selbst in den normalen Lighthouse und dann ist alles auf 100, da heißt ja eigentlich erstmal gar nichts. Also die Frage ist, welchen Stellenwert haben denn solche automatisierten Checks von irgendwelchen Sachen bei euch? Würde ich gerne wissen.
Ab in die Kommentare.
Genau.
Und plus eins in den Chat oder so. So. Genau.
Und das nächste Ding ist dann tatsächlich nur ein Service-Hinweis, wenn ihr mit der Adobe Analytics API Version 1.4 arbeitet und noch nicht mitgekriegt habt, dass sie in Rente geht, dann sei es hiermit gesagt. Und über einen Beitrag, den ich bei Medium gefunden habe, wird erklärt, wie man seine Processing Rules als JSON vorher exportieren kann, damit die nicht verloren gehen. Wozu die gut sind, weiß ich nicht. Ist ja auch alles nicht meine Aufgabe, aber ihr werdet es wissen, wenn ihr betroffen seid.
Aber Park. Es hat einen Platz in deiner Reddit-Ecke gefunden.
Genau, so. Oder ich habe dieses Fundstück irgendwie ausgegraben. Damit sind wir bei den eigentlichen richtigen Fundstücken.
Ja, wo es richtig hoch hergeht. Gleich zu Anfang hast du was Schönes rausgesucht.
Ja, das erste ist ja schon witzig. Das habt ihr wahrscheinlich alle ja
schon mitbekommen. Witzig nicht. Also wenn das wirklich jetzt, also wird eh irgendwann kommen. Aber wenn dann alles abgeschaltet, jetzt so, sag erstmal, was du gefunden hast, Markus, bevor.
Ja, also es geht um das drohende Schrems 3. Weil im Prinzip die sämtliche Grundlagen dieses sowieso wackeligen Papieres, mit dem wir ja gerade dieses transatlantische Privacy Framework irgendwie aufgestellt haben, um unseren ganzen US-Datentransfer irgendwie zu retten, der hing mehr oder weniger daran, dass die FTC als unabhängige Behörde wahrzunehmen sein soll. Und jetzt hochrichterlich beschlossen sind sie es nicht mehr. Und spätestens jetzt gibt's halt überhaupt nichts mehr, woran unser Papier, mit dem wir uns vor Schrems 3 gerettet haben, noch irgendwie funktionieren sollte. Deswegen geht der ganze Prozess jetzt wieder von vorne los. So, das heißt jetzt nicht, also bloß weil da jetzt was passiert, heißt das nicht, dass alles, dass dieses ganze Privacy Framework jetzt schon gekippt ist. Ich bin hier kein Anwalt, aber es wird da schon noch einige Schritte brauchen, damit das passiert. Und wie man dann versucht, sich da wieder rauszubringen, werden wir sehen. Aber wenn das alles so kommt, dann ist halt wirklich vorbei mit diesem ganzen US-Datentransfer und dann haben wir alle wieder das Problem und dann können wir auch nicht mehr Zoom verwenden und
Google. Und Klo so. Nicht mehr.
Ja, und Klo sowieso nicht. So, dann müssen wir jetzt alle wieder bei, ich habe vergessen, wie die europäische Suchmaschine heißt, suchen. Ecosia, ne, glaube ich.
Ach, oder? Ach so, Suchmaschine.
Ist das, ist, das nicht, ist das nicht europäisch? Ja. Und dann können wir Mistral verwenden und dann war's das.
Mhm. So. Und die neue EU, AI, KI, gab es jetzt auch ein LLM, oder war es nicht
ja,
so? Mit
ja,
einer doch, Milliarde, tausend Billionen.
Ja, die konnte Mathe, glaube ich, ne? Oder so. Aber da habe ich auch nur ich so nebenbei mitgekriegt.
Ich habe viel zu wenig Zeit, sowas zu testen, was es alles gibt.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja, sind ja Luxusprobleme. Also nicht zu wenig Zeit hat Christa Seiden. Sie hat einen sehr wortreichen Beitrag dazu geschrieben. Oder ein Plädoyer dafür abgeliefert, dass Data Governance so nah wie möglich an den Daten stattfinden soll und wie das Ganze bei Amplitude funktioniert, wird da sehr breit erklärt. Hatten ja bei Amplitude auch schon ein, zwei Mal geredet und es ist ja tatsächlich so, man kann da zwar einfach irgendwie einen Tracking-Code reinballern und gucken, was dann passiert und dann die Events sich dann da zusammenbauen, man kann es aber eben auch umgekehrt machen und sich direkt seine Daten vernünftig planen und die ganzen Kontextdaten, die sonst so schwierig herzustellen sind, da gleich irgendwie mit reinpacken und dafür sorgen, dass nicht alles zu jedem fließen muss und so weiter und so fort. Das ist bei Amplitude wirklich durchdacht und Christa zeigt das in dem Blogpost mit Abbildungen und viel Text für die Leute, die keinen Bock haben, sich mit Amplitude auseinanderzusetzen. Trotzdem finde ich, ist das mal ganz nett anzusehen. Und weil es gut dazu passt, wir hatten ja schon mal über den Kontext-Layer und die Kontext-Zwiebel und ich weiß nicht was gesprochen, passt auch ein bisschen dazu, habe ich noch einen Beitrag gefunden mit so Praxistipps zum Thema Kontext-Layer. Also wie kommt man da hin, wie kann man den aufbauen, wie kann man den formatieren?
Und ja, und das ist Harness Engineering für mich. Das gehört dazu, das ist ein Teil davon. Das ist dieses, was gebe ich meinem Agent? Genau. Das ist die Basis, würde ich sagen, dass er weiß, wo er ist.
Ja. Und spätestens dann, wenn der Agent dann mehrere Tabellen hat, aus denen er Daten zusammenführen soll oder so, und müssen halt irgendwie die Regelwerke her und dann muss halt erklärt werden, was finde ich wo und was bedeutet was. Und bloß weil hier Value draufsteht und da Value, sind das zwei völlig unterschiedliche Sachen zum Beispiel. Oder eben auch Revenue, weil das eine ist vielleicht mit Steuer, das andere ohne Steuer, das eine ist schon bereinigt um Stornos, das andere noch nicht. Und all diese Währung Sachen
fehlen vielleicht, oder ja.
All diese Sachen führen halt immer wieder zu Missverständnissen und deswegen muss der Kontext der ja das
Agents alles
klicken.
Agents haben extrem schnell eine Meinung. Extrem schnell, ohne Fakten. Also, bei dir auch? Oder
ja,
sind meine Agents? Und,
nee.
Das ist also eine der wichtigen Rules, dass keine Fakten erwähnen. Ich habe jetzt einen Review-Agent, der jeden PR prüft. Und dann sind wir jetzt umgestiegen. Die haben immer zeilenweise zitiert, die Agents, für ihren PR. Habe ich jetzt abgeschafft, nur noch mit Zeiger. Also nicht mehr, weil wenn da was verschoben war, wurde dann gleich der PR gesperrt, dann nee, das darf ich durchaus falsch.
Also wenn ich mir ein Makro bauen wollte, dann wäre mein erstes Makro wahrscheinlich sowas wie, das stimmt so nicht, weil ich weiß nicht, wie oft ich das schreibe. Aber trotzdem ist es immer noch ein hilfreiches Werkzeug, deswegen wollen wir nicht so drauf rumhaken.
Nee, ich finde super, aber wäre ein Command, also bei Clone ist ein Command, kannst du das machen.
Ja,
Slash
klar.
Und dann kannst du sagen, hier.
Slash, das stimmt so nicht.
Ja. Manchmal schreiben die mir auch zu dense, die Sachen zu komprimiert. Was willst du? Und bei Issues vielleicht mal mehr als nur die ID angeben, sondern ja, aber ich hab's ja in meinem Memory. Ja, aber ich ja nicht. Darf ich schon tatsächlich Befehle für sie das ganz klar regeln, wie die das zeigen müssen.
Ja, also seit ich irgendwann mal in die globale CloudMD habe sowas reinschreiben lassen wie, ich bin ein Mensch und denke in Namen und nicht in IDs, ist vieles schon besser geworden.
Ja, aber das ist Regeln, oder? Die globale CloudMD, die gibt es da, glaube ich, nicht. Sondern das sind dann die Regeln, die Rules im Root-Ordner.
Ja, genau.
Ja. Weil bei mir lag nämlich letztens eine CloudMD im User-Root und die gehört dann nämlich nicht hin, hat mir einer erklärt von den Agents.
So. GTM-VWP. Das allseits beliebte WordPress-Plugin, um einen E-Commerce-Data-Layer aus WooCommerce rauszukitzeln, um dir diese ganzen Listener zu ersparen und ein sauberes Data-Layer-Event zu kriegen, wenn deine Formulare, die typischen, abgefeuert wurden. Und vielleicht unter Umständen auch das, was du immer noch verwendest, um den Google Tag Manager einzubinden in die Seiten, obwohl das ja inzwischen so ganz ohne Consent und nicht unter allen Umständen einfach ist. Jedenfalls ist es ein sehr beliebtes Plugin und es hat Thomas Geiger hat sich den Spaß gegeben, das ganze Ding nochmal from scratch neu zu bauen, weil da so viel Overhead drin war. So das letzte Mal, wo er einen größeren Wurf gemacht hat, hat er ja diesen ganzen Universal-Kram da so ein bisschen rausgeschmissen und tralala und da hat er sich gedacht, jetzt, wenn nicht jetzt refactoren, wann dann? Ne? Und hat wahrscheinlich das LLM seiner Wahl angeworfen und es gibt jetzt eine Version 2, die wird es eine Zeit lang parallel geben. Das heißt, man kann das Ding theoretisch jetzt auch schon testen, wenn man will. Wenn einem GTM-VWP zum Beispiel bisher als Bremse vorkam oder was auch immer, kann man ja mal gucken, ob die Version 2 schneller ist oder wie auch immer. Mittelfristig wird das auf jeden Fall dann ein ganz normales Update werden. Und dass da ein bisschen Ballast raus ist, ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Ja, apropos Ballast dass da einige Safaris den Ballast rausschmeißen, glaube ich. Kommen wir zum nächsten Thema, oder?
Genau, Safaris schmeißen gerne Ballast raus. Ich habe den, sagen wir mal, nüchternsten Artikel, den ich zum Thema Safari 27 gefunden habe, den habe ich bei Stape gefunden, hier mal in die Shownotes reingenommen. Klar ist bei Stape das Ganze auch so ein bisschen gefärbt und wir haben natürlich die Lösung, wir haben den Enricher, was auch wirklich ein cooles Plugin ist für die Plattform. Dann dafür sorgt, dass einmal eingegebene Identifier, E-Mail-Adressen, sonstige Geschichten dann, sagen wir mal, förderhin an jeden Request angehängt werden, wenn du willst, serverseitig. Insofern hilft das schon so ein bisschen, aber es hilft natürlich auch nicht dagegen, dass Click-Identifier schon aus der URL verschwunden sind, bevor der Browser die überhaupt irgendjemandem zu Gesicht gibt. Das heißt also, wenn von X oder von YouTube oder vorher eben auch schon von Facebook irgendwelche Click-IDs aus der URL entfernt werden, hilft eben auch kein Server-Side der Welt, um die wieder herzuzaubern. Das ist das, was jetzt gerade auf LinkedIn wieder gerne irgendwie erzählt wird, so teilweise sehr subtil. Da werden zwei Sätze aneinander genäht, die stimmen für sich, aber als Einheit eben so aussehen, als wäre Server-Side die Lösung dafür, dass Click-Identifier verschwinden. Das ist halt, das ärgert mich und es ist nicht der Fall. Aber trotzdem sollte man vielleicht im Blick haben, was da passiert. Es ist auch nicht nur das Click-Identifier verschwinden, da sind auch noch Anti-Fingerprinting und Schnickeli-Schnack. Alles wird jetzt wieder ein bisschen angezogen und Stape fasst das Ganze ganz gut zusammen, finde ich.
Ja.
Ja.
Als nächstes hätten wir eine kleine Anleitung.
Ja, aber muss man immer nur die Zahl austauschen bei Safari, ne? Bei der News.
Genau.
Wieder schlimmer also, und wir machen wieder mehr Enriching.
Also die ganzen Shitposts, die zu Safari 26 kamen, die kommen jetzt wahrscheinlich auch wieder. Ich habe nur damals das schon zum Anlass genommen, die meisten Leute aus meinem Stream zu entfernen. Deswegen sehe ich diesmal weniger. Bisher waren es nur 3. Und ich musste nur bei einem kommentieren, weil es wirklich zu dreist war. Aber es ist, wie es ist. Ja, eine Anleitung habe ich gefunden. Bei der 121 Watt. Auch da baut man noch Content. Ich weiß nicht, wie der diesmal ausnahmsweise in meinen Harvest-Prozess gelaufen ist und sonst nicht. Aber als Quelle sind sie ja eigentlich immer drin. Und da war es eine Anleitung zum Verknüpfen von GA4 und Meta. Und weil ich das zum Verrecken nicht tun würde, bin ich sehr dankbar, dass es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern gibt. Das heißt, ich gehe jetzt zumindest, ich weiß jetzt, wie es gehen würde, wenn ich es machen wollte. Wenn ihr es machen wollt, dann steht da, wie es geht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Du?
Ja, das. Ja, ich finde es halt schwierig, wenn man das mit Editorrechten machen darf, solche Verknüpfungen. Aber das ist schon eines der vielen Probleme in dem Zusammenhang.
Ja. Ja. Naja, das Einrichten von so einem, weiß ich nicht, Meta-Tag-Gateway ist halt im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Einmal hier schwupp, bubbliwupp und einmal angemeldet und dann läuft das alles. Und hier läuft es ja dann auch relativ problemlos, wenn man diesem ganzen Prozess überhaupt vertraut.
Ja, aber wir werden ja auch nur Daten importiert, da geht's ja noch.
Ja.
Das sind nur ein Kostendatenimport. Oder halt ist ja noch mehr der klassische Kostendatenimport, würde ich sagen. Ja. Das geht dann noch.
Und dann habe ich ein GitHub-Repo gefunden, das da Nameless Analytics heißt. Da ist der Name ja schon interessant, finde ich. Und Nameless Analytics ist halt, naja, spielt so ein bisschen in der Liga, obwohl es was ganz anderes ist. Und jedes davon ist auch in sich wieder sehr, sehr einzigartig. Hier, sagen wir mal, Walker OS, ne? Das ist ein alternativer Weg, Daten zu sammeln. Dann gibt es ja noch den Flow und tralala und du kannst es wieder rausrotzen hinten. Und dann gibt es, natürlich das JSON-Tag, haben wir ja auch schon drüber geredet, ne? Ist auch eine alternative Methode, um Daten zu sammeln. Stape selber hat das Data-Tag und der eine oder andere hat sein eigenes proprietäres Format. Hier gibt es auch ein proprietäres Format, das hört aber eben da nicht auf, sondern auch das ganze Verarbeiten dann des Capturings, was im Browser stattfindet, und das Versenken dann halt in Datenbanken der Rohdaten und dann obendrauf, zumindest mal, wie man darauf dann ein Reporting aufbauen kann, ist da alles irgendwie konzeptionell drin. Wenn ich das Repo richtig verstehe, ist das nichts, was man nimmt und dann einfach eins zu eins für sich adaptiert, sondern das ist so eine Rohfassung und damit kann man dann das bauen, was man braucht. Man muss nicht bei Null anfangen.
Ja, also nicht so nie. Wir hatten schon so etwas Ähnliches, wo dann einfach Click and Play und hatte alles installiert in der Google-Welt und der glaube ich nicht. Aber es ist eine schöne Idee, weil ich habe mir letztens auch gefragt, was brauchen denn diese ganzen Tools, die eigentlich die Daten sammeln? Es geht eigentlich nur um die Auswertung.
Genau.
Und da kam ich in dem Zusammenhang mit Telemetriedaten drauf, weil da gibt es schön viele Formate, die eigentlich alles schon messen können, alles mitbringen können.
Ja.
Und das Protokoll gibt's auch schon. Fand ich auch spannend.
Ja, Capturing ist unspannend, ne? Speichern ist dann schon fast herausfordernd. Also empfangen und speichern und überhaupt den Endpunkt zu haben, der nicht total voll gespammt wird oder so. Das sind heute die Herausforderungen. Aber
ja.
Wenn man die Rohdaten hat, darauf irgendwie Analysen zu bauen, es gehört ja inzwischen zum guten Ton seit BigQuery, ne? So, dass viele Leute sagen, ich gucke gar nicht mehr ins User-Interface, ich habe ja meine eigenen Auswertung. Das kann man natürlich auch auf Basis jeder anderen Rohdatenmenge machen. Es muss nicht GA4 BigQuery sein.
Man muss halt nur gucken, wie man die Daten dann, Session-Stitching zum Beispiel sind immer das Spannende.
Genau.
Finde ich ja.
Ne, wir hatten ja mit Walker OS, als es noch Elbwalker hieß, ja mal was Ähnliches gebaut. Ne, also ein Tag für den Client-Side GTM, dann eben ein Client und Tag für den Server-Side GTM und das Ganze dann direkt in BigQuery zu versenken, könnte man im Prinzip als alternative Datensammlung und Pipeline immer noch nutzen. Und hier ist eben dazu auch eine Option, mit der man das Gleiche erreichen kann. So.
Und dann haben wir noch Analytics Nutzer definiert, Definition.
Genau.
Aus Analytics-Kiste.
Richtig. Weil, sag mal, ja. Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen von Nutzern. Ne? Alle Nutzer, neue Nutzer, aktive Nutzer. Und das kann man durcheinander bringen. Dieser Beitrag soll es entwirren. Aber
leider nicht.
Du bist dir ja nicht sicher. Leider.
Nee, ich bin mir relativ sehr, sehr stark sicher, weil das Thema neue Nutzer und wieder und aktive Nutzer ist halt das Thema, mit dem ich schon sehr viel gemacht habe. Da ist die Definition eigentlich relativ klar, meiner Meinung nach. Und zwar sind zum einen die Sitzungen, die Nutzer mit Sitzungen mit Interaktion, die einen, die zu den aktiven Nutzern gehört, und neue Nutzer. Und sie sind halt noch die genau. Nutzer mit einer Sekunde Verweildauer.
Ja, die länger als einer Sekunde auf der Website aktiv sind, ne? So, und das habe ich. Das
nee, hab verweilen, ich auch nicht. Verweilen, sagt sie. Und Verweildauer gibt es halt auch nicht mehr, es wenn überhaupt die Interaktionsdauer.
Ja. Und die ja, wäre ja, halt darunter in der Grafik, unter dem er verweilt länger steht, halt länger als eine Sekunde auf der Website aktiv ist. Also
ja, und immer, das ne? gilt so. Halt für das Signal eines neuen Nutzers. Wenn der auf die Seite kommt und der zählt halt erst, wenn er auch einen Engagement-Time hat. Sonst zählt er halt gar nicht als Nutzer. Und das ist aber auch in der Hilfe sehr schlecht erklärt. Hm. Aber es geht halt darum, dass die aktiven Nutzer sind tatsächlich alle Nutzer mit Sitz mit Interaktion. Und alle neuen Nutzer.
Oder du bist neu. Genau.
Kommen.
Ja. Genau. Ja. Ne?
Genau. Und sie neu hat halt noch die eine Sekunde dann noch mit dabei, was aber tatsächlich.
Ja. Also meine Erklärung, warum neue Nutzer in aktive Nutzer rein müssen, ist viel trauriger, wenn das nicht so wäre. Wenn du die neuen Nutzer rausnehmen würdest aus den aktiven Nutzern, dann wird der ein oder andere Report sehr, sehr traurig aussehen.
Ja, und ich habe ja meine These ist ja, das sind die interessanten Nutzer. Weil du neu relativ selten unabsichtlich kommst. Aber wiederkehren kannst du kommen, weil es noch im Tab offen war und irgendwo geklickt hast oder so. Und die nimmst du damit raus, die sofort wieder weg sind innerhalb von 10 Sekunden, nimmst du damit raus. Das ist so meine These dahinter, warum man die sozusagen rausfiltert.
Ja, auch eine interessante Erklärung.
Ja. Es sei denn, du bist so clever und machst einen Seitenaufruf zur Conversion, dann sind alles aktive Nutzer.
Ja.
Auch immer wieder gern gesehen. Oder in der Sitzung noch mal so. Also diese eine Sekunde ist tatsächlich sehr schlecht beschrieben in der Hilfe. Aber ich hatte diesmal keine Lust, das nachzumessen oder so. Das haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wenn sowas kommt, wir auch gerne auch dann sagen, ja, messen wir es halt mal nach, bauen wir nach und so. Mhm. Diesmal halt, nein, danke. Ich bin relativ sicher, dass das diese eine Sekunde nur für die neuen Nutzer gilt. Dass das wirklich so eine technische Erklärung ist, die eigentlich nicht in die Hilfe gehört hätte. Naja, das ist ziemlich.
Gut, dann das hören wir doch die Fundstücke mit etwas auf, mit dem wir angefangen haben bei dem Check-in. Da haben wir ja ein neues Feature im Google Tag Manager, nämlich den Filter in den Check-in genommen und den ganzen anderen traurigen Block, nämlich diesen UI-Änderungen im Google Tag Manager, die ihr vermutlich schon bemerkt habt, wenn ihr gelegentlich im Tag Manager unterwegs seid. Die sollen hier das Schlusslicht bilden in unseren Fundstücken. Also wir haben Änderungen, ne? Wir haben auf der Übersichtsseite hat sich einiges getan. Wir haben jetzt dieses Datenflussdiagramm, von welchem GTAG zu welcher Destination irgendwas geht. Alles so in Vorbereitung der Dinge, über die wir in unserer Sendung dazu ja schon mal gesprochen haben. Also was noch alles auf uns zukommt beim Tag-Manager an Änderungen. Ne? Dass GTAG und GTM mehr oder weniger zusammenwachsen. Und dazu ist eben dummerweise auch dieses Feature gekommen zum visuellen Tagging für Google Ads Conversions. Und das finde ich ganz, ganz, ganz zwiespältig. Ich kann nicht sagen, es ist vollkommen nutzlos. Also da, wo du keine andere Möglichkeit hast, ist das wahrscheinlich das Beste, was man tun kann. Das Problem ist nur, da sind so viele Kleinigkeiten, die Selektoren, die da gebaut werden, sind nicht immer top und man weiß auch nicht, ob die überhaupt morgen noch funktionieren. Wir haben schon oft genug gesagt, ne? Also Trigger, die auf Selektoren basieren, die sind halt blöd. Was ich ein bisschen erbärmlich finde von Google ist, man geht ja sogar hin auf die Seite und löst einen Kauf aus. So, das heißt also, Google schickt mich in dem Assistenten auf eine Seite, ich muss was in den Warenkorb legen, ich muss was kaufen. So, und auf der Kaufseite soll ich dann irgendwelche Dinge markieren im User-Interface, wo hoffentlich der Preis steht und die Summe und dies und das und sonst noch was. Ich bin also auf der Seite in einem Tag-Assistant-Fenster, also Tag-Assistant von der Chrome-Extension. So, das Ding weiß alles, was gerade los ist. Es könnte ja mal einen verträumten Blick in den Data Layer werfen und gucken, was da steht. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass auf einer Kaufabschlussseite in einem Shop tatsächlich ein Purchase im Data Layer steht. Könnte man verwenden, auch wenn man diesen Assistenten nutzt. Könnte man einen ordentlichen Trigger bauen, könnte man belastbare Variablen bauen, statt irgendwelchen Scheiß aus dem Dom rauszuklauben. Dann hätte ich dieses Ding gekauft. Weil Google sich aber nicht mal die Mühe gemacht hat, finde ich es eigentlich bäh. Mhm. Kannst du mich verstehen?
Ja. Und ich bin jetzt so weit, dass ich was hast du mal vor 2, 3 Sendungen gesagt? Ich bin soweit, dass inzwischen gehört Tracking Code wieder in den Programmiercode und nicht mehr in den Tag Manager. Soweit bin ich jetzt. Ja, dann kann man das wieder zurückgehen, dann können wir es auch testen und E2E-Tests fahren und so. Ja, aber nee, das verstehe ich komplett. Ich bin ja noch ganz anders, wo ich denke, ey, wie wär's einfach mal, wenn dieses Setup so schlecht ist, wenn die Leute nicht die Conversion schaffen, wir wissen zumindest vielleicht, wo die Seite ist oder so. Schickt doch einfach den Quelltext mit an Google Analytics, dann baut der sich da einen Screenshot davon und eine LLM holt sich die Daten raus, die sie braucht. Das ging doch auch, oder? Also,
ja, es gibt tausend Wege.
Wir haben so viele Gemini-Sachen, so viele Gemini-Ressourcen. Einfach immer.
Man könnte es ganz sicher besser machen, als es jetzt ist. Aber ja, nur gut. Ich habe trotzdem also ein paar Links hier reingepackt. Einmal eben zu Simo, der war halt auch der Erste, der was drüber geschrieben hat. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe selber so eine Art Logbuch angefangen. Das heißt jetzt mit diesem ersten Schritt von dreien, drei Wellen, die da auf uns zukommen. Es kommen wahrscheinlich noch mehr irgendwelche furchtbaren visuellen Tagging-Assistenten da rein, würde ich befürchten, habe ich einen Blogpost angefangen, den verlinke ich hier auch mal. Und diesen Ads-Conversion-Assistenten fand ich halt so erbärmlich, dass ich sogar ein Video drüber gedreht habe. Wenn ihr das anklickt und es wenigstens irgendwie auf eine dreistellige Play-Anzahl bringt, dann würde ich mich vielleicht dazu herablassen, nochmal über irgendetwas, was eher so kurzlebig ist, nochmal ein Video zu machen. Aber ich musste mir die Enttäuschung einfach irgendwie vom Leibe drehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht schön.
Gut. Ja. Apropos nicht schön, jetzt sind noch Fundstücke zu Ende.
Genau, apropos nicht schön, jetzt kommt was auch nicht schön ist.
Fundstücke zu Ende, Markus, Fundstücke zu Ende.
Ja,
du hast schon eingeleitet, man darf sie jetzt auch dann...
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, schon wieder eine eigene Extension als Tipp des Monats hier reinzupacken. Auf der anderen Seite habe ich ja auch noch wieder schon wieder eine Extension gebaut, insofern müsst ihr das jetzt so bei euch ergehen lassen. Es gibt Schnittmengen mit dem anderen Ding, was wir euch schon mal untergejubelt haben, nämlich den Enhanced Conversion Data Validator. Es geht hier aber nicht speziell um Enhanced Conversion oder sonst was, sondern es geht darum, dass das Kontrollieren von Tracking halt immer mühseliger geworden ist. Da hast du Google Tag Gateways, dann hast du Custom Loader von Stape, wenn du Pech hast, hast du das Ding von Taggers, dann wird auch noch irgendwie richtig verschlüsselt und nicht nur irgendwie Base64 kodiert. Und zu allem Überfluss, wenn Server-Side irgendwie im Spiel ist oder auch beim ganz normalen Bing UET-Tag oder sowas, werden halt verstärkt jetzt Service-Worker eingesetzt. Das heißt, die alte Art und Weise, wie man gucken konnte, ob wirklich was den Browser verlässt, spätestens wenn es nicht mehr das Google-Universum ist, wo ich da Tech Assistant mir auch nochmal die ausgehenden Requests angucken kann, wenn ich will, bin ich halt verloren. Und da habe ich gedacht, da ich jetzt sowieso schon so viel Zeit reingesteckt habe in dieses Enhanced Data Conversion Gedönsrads-Ding, da steckt ja ganz viel Know-how drin, habe ich davon abgeleitet eine neue Extension. Die arbeitet auch in den DevTools. Das ist also jetzt nicht so ein Sidebar-Ding, sondern wie man es üblicherweise von Debugging-Extensions kennt, wohnt das Ding in den DevTools, hat einen eigenen Tab, heißt Tracking Auditor und kann 15 verschiedene Tools bis hin zu so Sachen wie Reddit Pixel oder Avin und Criteo und alles, was ich so üblicherweise nicht immer zu meiner eigenen Freude verbaue, kann ich damit jetzt debuggen. Und ihr könnt es auch, weil das Ding ist im Chrome Web Store zu haben. Link in den Shownotes. Okay. Ich habe einen kleinen Blogpost dazu geschrieben, den haben wir auch noch da reingepackt. Und ich habe mir vorgenommen, für diese Extensions eben auch mal jenseits der README-Dateien, die man so im Webstore einreicht, auch mal deutsche Homepages zu bauen. Das heißt, auch diese Extension hat eine deutsche Homepage, die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Das war's. Ich finde das Ding tatsächlich super praktisch. Ich nutze es wirklich jeden Tag, weil ich halt jeden Tag irgendwas mit Tracking oder sonst was zu tun habe. Und habe mir viel Mühe gegeben. Wenn euch da was fehlt, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Das muss noch nicht ganz fertig sein. Aber so was die Dienste angeht, also so der einzige, was mir fehlen würde, theoretisch wäre jetzt das Tracking-Pixel von X-Ads und
das fehlt dir?
Nein, es würde da jetzt theoretisch vielleicht irgendwem fehlen, aber ich sag mal, da habe ich meine persönlichen Gründe, warum ich keinen Bock habe, irgendwas mit dieser Plattform noch zu tun zu haben. Also werde ich auch dessen Pixel nicht vermessen wollen. Nicht in meiner Extension.
Weil es ja um den Einbau und die Kontrolle mehr oder weniger geht und nicht um das Anprangern, würde ich sagen, oder?
Genau. Ne, also was du aber tragen willst, steht da drin, das wird nicht gewertet. Ne? So, guck mal, hier ist ja eine gehashte E-Mail-Adresse im Klartext. Aber es ist ja trotzdem schön zu sehen, was da alles irgendwie so mitgenommen wird. Speziell, wenn man Metapixel auf die Finger schaut und die ganzen Parameter mal ausliest, das ist echt schon krass. Und sobald du irgendwie eine Seite bist mit einem Formular, füllst du ein Formular aus, ist ja wirklich jedes Feld und Label und tralala, damit man da ja auf der anderen Seite so viele Informationen wie möglich hat, was da gerade passiert ist.
Ja, aber erlauben die ja die Leute. Das ist ja,
ja, natürlich. Ja. Ich hab nicht gesagt, dass das verboten ist. Dann klicken sie
auch einen Banner an und sagen, dann könnte man ja klar.
Das ist auch nicht shady, das ist jetzt nicht irgendwie zu weit gegangen, finde ich. Ja, so.
Schon? Ich finde das schon.
Ja.
Ja, aber.
Aber ja, man kann es ja auch ausschalten, haben wir ja gesehen. Ne? Diese erweiterten Seiten und Produktinformationen müssen nicht gesammelt werden. Ob das dann wirklich nicht mehr gesammelt wird oder nicht, könnt ihr dann euch im Tracking-Editor angucken.
Ja, wobei das ja die unsinnigsten Sachen sind, die man verbieten sollte. Also, wenn wir hier vorher filtern, aber ja. So, dann sind wir am Tipp des Monats durch. Da kommen wir jetzt zu den Terminen.
Genau, und da ist eigentlich nichts Neues drin. Die Analytics Pioneer Summit in München, 17.09. UMT, 25.09. Da werde ich da sein. Den SEO Day gibt es am 19.11. Hast du dich wieder auf die Agenda stellen lassen?
Ich bin wieder drauf, ja.
Ja, okay, wunderbar.
Lassen nicht, ich stehe einfach drauf. Also hab gerade nachgeguckt, ich stehe wieder drauf.
Ja, okay. Da kannst du ja danke, noch überlegen,
danke, Fabian, was du da ich stehe wieder drauf. Genau. Ja. Nee, das steht auch schon fest.
Ja,
okay. Ich schaue mal nach. Analytics in Zeiten von AI mache ich.
Mhm.
Ja, das passt doch ziemlich gut. Das ist auch, also ja, das ist halt, ja.
Das war aber nicht das Thema vom letzten Jahr. Das hieß anders. Oder?
Ich glaube, es hieß ein bisschen anders, ja.
Ja, okay.
Ich glaube, es ist schon anders. Gut. Ich weiß es nicht genau, muss ich Fabian fragen, was ich da jetzt, wenn ich den für einen Vortrag machen soll. Aber ja, aber es ja, ist also
19.11. Köln, Rhein-Energiestadion.
Ich hab Bock, wird lustig und nett und informativ und ist tatsächlich, finde ich, ja relativ viel, was man jetzt beachten kann, beachten muss und ja.
Sehr schön. Ja, dann wären wir durch. Ich guck mal wie immer ganz zum Schluss auf die Uhr und es war wieder geschafft, irgendwie in die letzten 10 Minuten der Stunde reinzukommen. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. Ich habe vorher, ich schwöre, nicht einer jetzt mal auf die Uhr geschaut. Also die Sendung ist so lang wie jeder andere auch. Keine Ahnung.
Hast du die Uhr in Zoom? Nee, auf deinem Ding, ne? In Zoom ist
nein, nämlich nein, habe ich nicht. Nein, ich habe eben nur meine lokale Aufnahme, die läuft ja auch parallel mit, weiß ich, wie lange
die
läuft.
In Zoom haben sie die weggemacht, die Uhrzeit vom Recorder.
Ja, damit wir uns nicht so gehetzt fühlen.
Ja, okay, das war's. Schön.
Ja, kein Ding des Monats, also nicht wundern, wenn da nichts mehr kommt. Der Monat ist ja sowieso so gut wie rum, wenn ihr die hier hört, wahrscheinlich
das ist ja ein Ding.
Am letzten Tag. Und dann hören wir uns im August wieder. Kein Sommerloch.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.